Ich will noch mal beten. Jesus Christus, wir sagen dir Dank, dass wir an dein Wiederkommen erinnert werden. Du bist es, der gekommen ist, der auf dieser Erde die Aufgabe erfüllt hat, für uns das Opfer zu bringen, das uns frei macht von Schuld und Sünde. Du bist es, der auf dieser Welt für uns gelitten hat und gestorben ist, der aber auferstanden ist, aufgefahren gen Himmel, und von dort kommst du wieder und von dort erwarten wir dich. Und darum, Herr, freuen wir uns auf diese Adventszeit, auf die Erwartung deines Kommens als König und Herr. Wir bitten dich, sei du auch jetzt segnend gegenwärtig. Amen. Über Wochen hatte ich mir schon Gedanken gemacht über diese Adventspredigt. Meine Frau hat ein Buch bestellt und ihre Lampen verloschen. Und da geht es um die Lampen der Jungfrauen. Wie kann es anders sein? Die klugen Jungfrauen hatten Öl, die törichten hatten kein Öl und darum sind ihre Lampen verloschen. In dieser Woche, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, war das, wie immer, wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite, gehe ich erstmal ins Gebet, um mit meinem Herrn zu sprechen. Und mitten im Gebet hat er mir gesagt, nein, die 10 Jungfrauen sind heute nicht dran. Psalm 24 ist dran. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Vor Jahren, weiß ich, habe ich schon mal eine Predigt über Psalm 24 gehalten. Aber deswegen sage ich das, dass ihr auch gleich von Anfang wisst, das ist nicht meine Idee, sondern das ist Auftrag. Den Psalm haben wir schon gehört. Ich möchte ihn aber trotzdem noch einmal lesen. Nach einer anderen Übersetzung, nach der Elberfelder. Ich weiß nicht, welche du hattest. Neues Leben. Ein Psalm von David. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet, und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Bei Luther steht Gott Jakobs. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Ein Psalm Davids. Dieser Psalm steht in einem engen Zusammenhang mit dem Psalm 22, 24 und 25. Und da mittendrin ist noch Psalm 23. Vier Psalmen von David. Der Psalm 22 ist der Passionspsalm. Also die Zeit, die Jesus erlebt hat, nachdem er in Jerusalem eingezogen ist. Der Psalm 23, der gute Hirte. Der Psalm 24, der Adventspsalm. Oder auch der Psalm der Wiederkunft. Dieser Psalm, so habe ich es nachgelesen, ist eigentlich ein Chorlied, was von zwei Chören gesungen wird. Wenn wir es richtig bemerkt haben, wird ja immer Frage gestellt und eine Antwort gegeben. Zunächst geht es um Gott, den Herrn. Er, der Himmel und Erde gemacht hat, die Erde, so singt es der Chor, ist sein Eigentum. Gott hat diese Erde, die er geschaffen hat, nicht verkauft. Was ich baue, ist mein Eigentum. Solange, wie ich es behalte. Wenn ich es verkaufe, gehört das, was ich gebaut habe, einem anderen. Dem Kunden, der es mir abgekauft hat. Gott hat diese Erde nicht verkauft. Sie ist und bleibt sein Eigentum. Und nicht nur die Erde, sondern auch alle, die auf dieser Erde wohnen. Das muss für die Israeliten zur Zeit Davids und ganz besonders dann auch noch zur Zeit Jesu ein Schrecken gewesen sein. Warum? Muss das für Israel ein Schrecken gewesen sein? Wir wissen aus der Schrift und aus den Gesprächen Jesu dann auch mit den Juden, dass sie sich eingebildet haben, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Und das war ja auch richtig. Gott hat dieses Volk auserwählt, aber nicht, um es über andere zu erheben, sondern es durch dieses Volk die anderen Völker zu segnen. Gott hat dieses Volk Israel, der Juden, auserwählt, dass sie für das andere Volk dienen sollten, ihnen den Namen Gottes nahe bringen. Und wir wissen, welchen Ärger Jesus sich eingehandelt hat, als er gesagt hat, zur Zeit Elias gab es viele Witwen in Israel. Aber Gott hat keine davon ausgesehen, dass der Prophet bei ihr wohnt, sondern nur die Witwe in Sarepta oder Sarpa oder wie man es immer ausspricht. Zu dieser heidnischen Frau, da musste der Mann Gottes hingehen, weil in Israel, so nehme ich es an, keine Frau war, die würdig war, diesen Gottesmann aufzunehmen. Und während der Zeit Elisas gab es in Israel viele Aussätzige. Aber keiner von ihnen wurde geheilt durch Elisa, sondern nur der Heide, Naaman. Das muss für die Israeliten ganz fürchterlich geklungen haben, wenn Jesus ihnen sagt, Gott hat sich auch andere Leute ausersehen. Gott hat sich der ganzen Erde angenommen und aller, die darauf wohnen. Für Gott gibt es keinen Unterschied, weder nach Farbe noch nach Rasse, nach Herkunft oder Geschlecht. Alle, die auf der Erde wohnen, sind Gottes Geschöpfe und damit hat Gott an einem jeden ein Interesse. Kein Mensch auf dieser Welt ist Gott gleichgültig. Sie gehören alle Gott. Und jeder, der ein wertvolles Eigentum hat, beachtet dieses Eigentum. Schätzt es wert. Sollte Gott anders handeln? Sollte Gott sich entfernen von seinen Geschöpfen? Nein. Er sieht sie, sie sind sein Eigentum und er liebt sie. Alle Geschöpfe auf Erden. Gott hat die Welt geschaffen, Land und Meer getrennt. Was mir da nochmal so in den Sinn gekommen ist, zur damaligen Zeit, ja bis ins Mittelalter hinein, haben ja die Menschen geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. Und das wurde auch von der Kirche so gelehrt. Ich weiß nicht, wo das hergekommen ist. Denn schon ein Hiob sagt, Gott schuf die Erde, ihr könnt es nachlesen, Kapitel 19 Hiob, ist ein ganz interessantes Kapitel über die Erschaffung der Welt. Und da sagt Gott, er gründete den Norden über dem Nichts und hänget die Erde an nichts. Und es ist, müsste jetzt ganz anders sein auf der Geologie, der Nordpol schwimmt als Eismasse auf dem Wasser. Es ist darunter kein Land. So habe ich es jedenfalls mal in der Schule gelernt. Und die Erde hänget am Nichts, also freischwebend im Raum. Alles andere sind menschliche Deutungen ihres Verstandes, was sie gesehen haben, was sie erkannt haben. Aber schon durch Hiob hat Gott gesagt, dass die Erde nicht auf irgendeinem Grund steht, sondern die Erde freischwebt. Und damit hat Gott sie auch freischwebend in das Weltall hineingesetzt. So wie wir es ja heute alle in der Schule lernen. Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, er ist der, der zuerst gerühmt wird. Diesen Lobgesang, denke ich mal, werden beide Chöre gesungen haben. Und dann stimmt der eine Chor an, wer darf wohl auf den Berg des Herrn gehen? Eine Frage. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Und dann kommt die Antwort. Das lese ich uns nochmal. Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Auf den Berg des Herrn heißt, es ist ein Anstieg. Der Berg des Herrn ist nicht eben, ist nicht glatt. Und wenn auch die Bergsteiger, einige Bergsteiger, die höchsten Berge dieser Erde erklommen haben, ist das nicht zu vergleichen mit dem Anstieg auf den Berg des Herrn. Wer darf also auf den Berg des Herrn gehen? Wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat. Und wer ist das? Das ist zunächst Jesus und damit ist dieser Psalm ein prophetischer Psalm. Jesus, der unschuldig war, das wird uns an vielen Stellen bezeugt, und das müssen sogar seine Feinde eingestehen, dass sie ihm keine Schuld nachweisen können. Und der ein gehorsames, reines Herz hatte, in dem kein Falsch war vor seinem Vater im Himmel. Er, der gelitten hat, der gestorben ist, von Gott auferweckt wurde, der auferstanden ist und aufgefahren gen Himmel. Er ist auf den Berg des Herrn gegangen und er sitzt zur Rechten Gottes. Und damit könnten wir sagen, gut, dann geht uns das ja alles nichts mehr an. Ich denke aber, dass gerade dieser Psalm nicht nur der prophetische Psalm ist, sondern der auch in unsere Zeit hineinspricht. Wer ist es, der reine Hände hat und ein unschuldiges Herz? ich von Natur aus nicht. Ich wäre nicht berechtigt, von meiner Natur aus her auf den Berg des Herrn zu gehen. Denn ich weiß, dass ich vor Gott keine reinen Hände habe. Und auch wenn ich so machen würde wie Pilatus und würde sagen, ich wasche meine Hände hier mit Wasser und bezeuge damit, dass ich an diesem Tod nicht schuldig bin, das hat eine Pilatus nicht freigemacht. Reine Hände bekommen wir nur, wenn wir uns in der Unschuld Jesu die Hände reinigen lassen. Das ist die äußere Reinigung. Und Jesus hat es einmal den hohen Priestern, den Schriftgelehrten ganz hart gesagt. Ihr gebt so viel auf die äußere Reinheit. Ihr haltet eure Gefäße von außen sauber. Ihr wascht euch. Und wer nicht nach euren Gesetzen oder auch nach den mosaischen Gesetzen diese Reinheit besitzt, darf nicht mal in den Tempel gehen. Da wird genau darauf geachtet. Aber das sind alles Äußerlichkeiten, sagt Jesus. Ihr haltet eure Gefäße von außen sauber, aber von innen sind sie voll Unrat. Und darum gehört beides zusammen. Die gereinigten Hände in Jesu Unschuld gewaschen, gereinigt durch das Blut Jesu, aber auch ein unschuldiges Herz. Und auch das ist nicht meine Leistung. Das ist mir nicht angeboren. Im Gegenteil. Ich bin genau hineingeboren in diese Welt, hineingeboren in die Sünde. Aber ich weiß, dass die Gnade Jesu, sein Tod, mir meine Schuld vergibt. Und ich bin auch heute nicht fehlerfrei. Ich kann auch heute nicht sagen, seht mich an, wie ich glänze. Gott kann mit mir vollkommen zufrieden sein. Kann ich nicht sagen. Ich kann aber sagen, dass ich mich darauf verlassen darf, weil es mir Gottes Wort sagt, dass Jesus mir dieses reine Herz gibt. Wie sagt schon Jesaja, der Prophet? Und wenn eure Sünde blutrot ist, also richtig tot, vom Blut gezeichnet, soll sie schneeweiß werden. Abgewaschen. Tod, Schuld abgewaschen. Und nur in dieser Verbindung darf ich es auch ganz getrost für mich und für jeden, der diesem Jesus vertraut, in Anspruch nehmen. Wir dürfen auf den Berg des Herrn gehen. Nicht, weil wir es verdient hätten, nicht, weil wir so gut sind, weil Jesus es für uns getan hat. Mir kam dabei eine alte Geschichte ein, die mein Vater so erlebt hat. Es ist schon über 50 Jahre, 60 Jahre her. Wir haben 46 im Frühjahr eine Wohnung bekommen mit 6 Leuten. Meine Schwester war damals noch nicht geboren. Mit 6 Leuten einen Raum, der war 4x2 Meter. Und daneben einen Raum, 4x4 Meter. Und damit haben wir mit 6 Leuten gewohnt. Das war ja noch nicht das Problem. Das Problem war, dass das eine Durchgangswohnung war. Denn dahinter war nochmal die gleiche Wohnung eingeteilt. Und die Leute gingen dann, wie sie wollten und konnten, ob es notwendig war oder nicht, die gingen einfach durch unsere Wohnung durch die gute Stube, durch die Küche. Das war nun mal so. Und das war... Dieses Gebäude, wo wir gewohnt haben, war früher mal eine Brennwerkstatt für eine Töpferei. Dahinter, direkt am Baum, am Haus lang, ging die Eisenbahnstrecke nach Magdeburg. Und wenn der D-Zug vorbeipolterte, dann klapperten Tassen im Schrank. Die ersten Nächte ist meine Mutter jedes Mal hochgesprungen aus dem Bett. Die Russen kommen, weil sie dachte, das sind Panzer. Aber hinter den Gleisanlagen war das BW, Bahnbetriebswerk, und da lagen die großen Kohlehalden. Nun wäre mein Vater nie auf den Gedanken gekommen, sich da Kohlen zu holen. Aber ein Nachbar, der sagte, ach weißt du, Heider, du hast hier vier kleine Kinder, zu heizen hast du auch nichts. Leg da mal einen Sack oben aufs Dach, das war vom Fußbodenbus noch so viel über der Bahndamm. Leg da mal einen Sack auf das Dach und ich bring dir den voll Kohle mit und morgen früh kannst du deine Kohlen da. Na ja, und das ging so eine ganze Weile ganz gut, bis eines Tages im Advent 47 dann diese Predigt anstand. Wer wird auf des Herrn Berg gehen, der reine Hände hat? Und dann wurde meinem Vater das Gewissen wach. Das ist ja nicht mein Eigentum. Das ist ja gestohlen. Das ist ja, auch wenn es kein Vergleich ist zu dem, was eine Lok verbraucht, aber es ist ja nun mal nicht mein Eigentum, es ist gestohlen. Und er hat dann gebetet, Herr, ja, wenn das wirklich so ist, wie es mir mein Gewissen jetzt sagt, dann will ich das nicht mehr. Aber ich möchte auch nicht, dass mein Nachbar, der mir diesen Gefallen getan hat, in Ärgernis hineinkommt. War wieder abgesprochen, der Sack wurde abends wieder da aufs Dach gelegt. Am nächsten Morgen war der Sack leer. Mein Vater hatte schon Herzschläge, nun werden sie ihn wohl erwischen und werden ihn vielleicht sogar bestrafen. Das war ja damals Kleinigkeiten, um verhaftet zu werden, eingesperrt zu werden, wenn es dabei blieb. Aber der Nachbar kam dann, nachdem er seinen Vormittagsschlaf beendet hatte, er hatte ja Nachtschicht gehabt, und sagte, du Heider, ich konnte nicht. Die Wache, die ist da ständig hin und her gelaufen, aber ich habe die nächste Nacht wieder Nachtwache und Nachtschicht, dann kannst du da wieder hinlegen, dann werde ich das bringen. Und mein Vater hat gesagt, nein, weißt du, das war gut gemeint von dir, ich habe das auch gern angenommen, aber es ist mir klar geworden, dass es Sünde ist. Und mutwillig will ich nicht sündigen und will nicht in der Sünde stehen bleiben. Und wenn Gott mir das sagt, dass es Sünde ist, dann will ich das nicht mehr. Wer wird auf des Herrn Berg gehen? Nicht die, die schuldig sind und werden, damit dürfte ich auch nicht, aber auf den Berg des Herrn darf der gehen, der weiß, dass seine Schuld vergeben ist. Der weiß, dass Jesus Christus dafür bezahlt hat. Der aber auch weiß, ich darf nicht in der Sünde weiterleben. Die Sünde, die mir klar geworden ist, habe ich zu lassen. Ansonsten werde ich schuldig. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Ich würde es mal für uns so sagen. Wer von der Vergebung Jesu lebt, in dieser Vergebung bleibt und auch ganz bewusst Sünde meidet. Das heißt nicht, dass wir immer frei bleiben davon, von Sünde. Aber wir haben immer wieder die Möglichkeit der Vergebung, wenn wir es nicht mutwillig fortsetzen. Und das Letzte ist dann, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Ich habe gelesen, dass es im Orient auch Sitte ist, die Tore oder die Türen auszuhängen, um dem Gast zu demonstrieren, dass er willkommen ist. Also nicht bloß die Tür aufmachen, sie könnte ja wieder zuschlagen. Nein, Tür und Tor werden ausgehangen, um dem Gast zu zeigen, du bist willkommen, wir freuen uns darauf, dass du uns besuchst. Und nichts anderes gilt auch uns. Wir werden nicht unsere Haustüren aushängen, darum geht es auch nicht. Wir müssen auch nicht unbedingt unsere Kapellentüren aushängen. Nein, Entschuldigung, worauf es ankommt, ist, dass wir unsere Herzenstür, unsere Herzenstore aufmachen, um dem König in der Ehre Einzug zu geben. Ein ganz altes Lied, das wir schon in der Kindheit gesungen haben. In der Stille, nächte Stunde, horch, was klopft in dir. Hörst du's klopfen, immer klopfen, sprich, was ist es hier? Jesus, dein Heiland steht vor der Tür, bittet um Einlass. Und er möchte, dass du die Herzenstür öffnest. Er ist nicht der, der die Herzenstür aufbricht. Wenn Jesus auch sagt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, dann meint er nicht, dass er als Einbrecher kommt, sondern unerwartet, plötzlich. Er kommt nicht als Einbrecher. Er bricht weder meine noch deine Herzenstür auf. Er erwartet von uns, dass wir ihm die Herzenstür öffnen, ihn einlassen. Und dann mit ihm in Gemeinschaft leben. Das ist sein Anliegen. Das ist sein innerster Wunsch, mit uns die innigste Gemeinschaft zu leben, zu erfahren. Und es ist nicht irgendwer, der da klopft, sondern es ist der Herr der Herrlichkeit. Einen größeren Titel gibt es nicht. Kein König, kein Kaiser dieser Erde oder auch ein kirchlicher Würdenträger, Priester oder Papst, sie sind nicht zu vergleichen mit dem Titel Herr der Herrlichkeit. Dieser Titel kommt nur unserem Gott zu, in Jesus Christus, unserem Herrn. Steht er vor der Tür, klopft an, möchte, dass wir öffnen, dass wir mit ihm in Gemeinschaft leben. Und das werden wir dann auch im Mahl so erleben, dass wir daran erinnert werden. Jesus Christus selbst ist gegenwärtig. Er möchte mit uns die Gemeinschaft pflegen, Gemeinschaft mit uns erleben und möchte der sein, der nicht nur vor der offenen Tür stehen bleiben muss, sondern den wir auch hineinbitten oder hereinbitten. Komm, sei du auch in meinem Leben der Herr der Herrlichkeit. Dass deine Herrlichkeit auch in mir etwas verändern kann, mich umgestalten kann, in dein Bild. Soweit.